Moin und hallo zum Notfallpflege-Podcast. Leider muss ich sagen, habe ich eine ganz lange Zeit Pause gemacht und ich bin schon fast ein bisschen beschämt deshalb, dass ich mich so rar gemacht habe. Umso mehr freue ich mich, dass ich heute den Professor Dr. Thomas Fleischmann mir gegenüber habe. Mittlerweile mir ein ganz besonderer Mensch geworden. Der Dr. Fleischmann, den ich jetzt auch weiter duzen werde hier, weil wir uns schon sehr lange kennen, ist von Haus aus Allgemeinmediziner und der Notfallmedizin eigentlich von Anfang an verbunden und zurzeit als Professor in der Hochschule für Gesundheit zuständig für den Studiengang Physician Assistant. Da können wir vielleicht später noch mal was dazu erzählen. Thomas, magst du dich vielleicht einmal ganz kurz vorstellen, noch mal zwei, drei Worte zu dir sagen, weil ich finde, da gibt's viel zu erzählen. Deine Expertise ist enorm. Vor allen Dingen vielleicht auch, was deine Position auch in politischer Beratung angeht, weil damit wird dann auch klar, warum ich dich heute für dieses Thema, das mir so am Herzen liegt, nämlich die aktuelle politische Situation in der Notfallmedizin, aber auch der Ausblick, wo stehen wir vielleicht in 5 Jahren in der Notfallmedizin angeht. Da bist du für mich der Experte. Also vielleicht magst du dich erst einmal kurz vorstellen.
Hallo Margot, ja, vielen Dank. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Vielen Dank für deine sehr freundlichen Worte und vielen Dank für die freundliche Überschätzung. Ich bin sehr gerne da und unterhalte mich sehr gerne mit dir über diese Themen. Das tun wir ja oft und es ist immer eine ganz große Freude für mich. Ja, mein Name ist Thomas Fleischmann. Ich bin tatsächlich was es in Deutschland nicht ganz so häufig gibt, wie wir wissen. Ich bin also von Anfang an Notfallmediziner. Das heißt, ich habe mich ganz am Anfang meines Werdegangs in der Medizin entschieden, mein Leben in der Notaufnahme verbringen zu wollen. Und das ist mir tatsächlich über 40 Jahre und länger als 40 Jahre gelungen. Das heißt, ich habe außer nach meiner Weiterbildungszeit in innere Medizin, in Intensivmedizin, in Unfallchirurgie, in Allgemeinchirurgie, dann ununterbrochen nur die ganze Zeit in Notaufnahmen und im Notarztdienst gearbeitet. Ich war auch ein bisschen im Ausland, deswegen bin ich zum Beispiel Fellow des Royal College of Emergency Medicine, also Fellow ist der Facharzt für Notfallmedizin aus Großbritannien und war bis letztes Jahr der Vertreter Deutschlands im American College of Emergency Physicians. Das war für meine Tätigkeit immer von ganz großer Bedeutung, weil ich den internationalen Austausch sehr geschätzt habe und auch gesehen habe, so ein bisschen gesehen habe, manches kommt bei uns mit einer gewissen Verzögerung, was in anderen Ländern schon bekannt ist. Manches ist bei uns allerdings auch ganz anders. Ja, ich war tatsächlich jetzt dann über 42 Jahre in Notaufnahmen tätig. Bin danach dann gewechselt an die SAH Hochschule für Gesundheit und bin dann nicht nur zuständig für die Themen des Thema Medizin, Physician Assistance mit dem Schwerpunkt Notfallmedizin. Ich bin auch der Studiengangsleiter des Masterstudiengangs Klinische Notfallmedizin für Physician Assistance, was ich mit ganz großer Freude mache. Und habe ja, wie vielleicht der eine oder andere weiß, so das eine oder andere Buch herausgegeben zum Thema Notfallmedizin, Klinische Notfallmedizin. Meine politischen Tätigkeiten sind zum größeren Teil informell, weil ich relativ gute Verbindungen und Kontakte zu ein paar wichtigen Stakeholder-Organisationen in der Gesundheitspolitik habe, sodass also ich da an sehr vielen Gesprächen teilnehme und das gelegentlich dann auch mal eine notfallmedizinischen Gedanken, notfallmedizinischen Meinung in die Entscheidungsprozesse zumindest sagen kann. Dann ist es so, das will ich nicht, auch nicht verschweigen und so, dass ich tatsächlich in den GBA berufen war als Experte für Notfallversorgung und damit natürlich ganz vorne an der Entscheidung gesehen habe, wie diese Entscheidung zustande kommt. Das war sehr lehrreich, allerdings auch ernüchternd.
Thomas, also ich glaube, dass ich als Pflegekraft und auch durch meine Tätigkeit in der Degina schon immer so ein bisschen am Puls bin und auch so ein bisschen einen Blick darauf habe, was ist so am Werden. Ich muss aber zugeben, dass ich im Moment so ein bisschen den Überblick verloren habe. Also ja, wir haben einen GBA-Beschluss, jetzt haben wir noch wieder einen Referentenentwurf, jetzt kommt es mit den Ins. Wo stehen wir denn jetzt eigentlich? Was ist im Moment eigentlich bindend? Und was ist noch in der Arbeit, was noch nicht bindend ist? Vielleicht kannst du uns da mal so ein bisschen auf die Sprünge helfen. Auch mir, ich muss wirklich gestehen, es ist bei mir auch momentan schwierig, das zu durchschauen.
Ja, das kann ich auch sehr gut verstehen. Wir können es uns aber ganz einfach machen. Das, was im Moment bindend und verpflichtend ist, ist nach wie vor der GBA-Beschluss zu den Notfallstufen aus dem Jahr 2018. Der wird jetzt nochmal überdacht und es wird nochmal eine Auswirkungsanalyse gemacht, was der GBA-Beschluss damals bewirkt hat. Man muss ja sagen, das war der fundamentale Wechsel in der klinischen Notfallmedizin, in den Notaufnahmen. Denn vorher gab es bis auf ganz wenige Regelungen in zwei Bundesländern, gab es überhaupt in Deutschland sonst keine Regelung über Notaufnahmen, keine Vorgaben zu den Mitarbeitenden, keine Vorgaben zu den Ausstattungen, zu den Räumen, zur Leitung und so weiter und so fort. Und das hat das GBA-Stufensystem 2018 fundamental geändert. Da ist eine ganz wichtige Konsequenz dabei, nämlich die Teilnahme an der Notfallversorgung ist seither nicht mehr selbstverständlich. Vorher konnte jedes Krankenhaus entscheiden, ob es an der Notfallversorgung teilnimmt oder nicht. Auch viele haben sich das formal getan, weil es dafür finanzielle Zuschläge gab, die es in Wirklichkeit nicht getan haben. Das hat sich fundamental geändert, denn jetzt müssen Voraussetzungen erfüllt werden, um an der Notfallversorgung teilzunehmen. Eines kennen wir zum Beispiel 10-Minuten-Triage. Das ist im Moment das Einzige, was gültig ist. Alles andere ist in der Arbeit.
Du hast ja gerade von dieser Auswirkungsanalyse gesprochen. Also ich glaube, das ist auch der Gedanke vieler gewesen, dass die Idee auch ein Stück weit dahinter steckte, einiges an Krankenhäusern, Notaufnahmen zu sparen, sage ich mal. Ist das, hat das funktioniert?
Ja, das hat es. Ich glaube nicht, dass das die Intention war. Also ich habe das damals sehr miterlebt. Auch ich, damals war ich noch nicht in GBA berufen. Ich habe das damals aber sehr miterlebt, wie die Entscheidung für ein Stufensystem zustande kam. Und dahinter steckte der tiefe Wunsch der Politik. Wir wollen eine andere Notfallversorgung haben, als wir sie vor dem Jahr 2018 hatten. Also wir erleben ja ein Déjà-vu, dass wir wieder sehr schwierige Zeiten erleben. Das war damals in den Jahren vor dem GBA-Stufensystem auch so. Und das GBA-Stufensystem kam nicht aus der Erkenntnis der Fachgebiete, sondern auf politischen Druck. Dass man dabei aber einen Teil der bisher formal an der Notfallversorgung teilnehmenden Kliniken aus der Notfallversorgung entlassen wird, war klar, aber das war nicht die Intention. Tatsächlich war so. Wir hatten vor dem GBA-Stufensystem 1748 Kliniken, die an der Notfallversorgung teilgenommen haben, hatten nach dem GBA-Stufensystem 1075. Das heißt, es sind so mehr als 600 Kliniken quasi formal aus der Notfallversorgung verschwunden. Jetzt haben noch ein paar Notaufnahmen geschlossen. Das heißt, im Moment sind wir bei 1064 Versorgern. Bedeutet, wir haben ungefähr 600 Notfallversorger weniger. Wenn wir uns die Zahlen anschauen, die spärlichen Daten, die wir haben, hat sich das in der Versorgung nicht bemerkbar gemacht. Das waren die Kliniken, die ausgeschieden sind, waren überwiegend sehr kleine Kliniken, die nur einen sehr geringen Anteil an der Notfallversorgung erbracht haben. Es ist ja auch jetzt so, dass der größte Teil der Notfallpatientinnen ja nicht in allen drei Stufen versorgt werden, sondern in der erweiterten und in der umfassenden Versorgung. Der Anteil der Basisnotfallversorger ist unterproportional klein. Aber was jetzt neu hinzukommt, und zwar ganz interessant im Referentenentwurf zum Gesetz zur Reform der Notfallversorgung, steht im tatsächlich im Kleingedruckten, das steht nicht im offiziellen Gesetzestext drin, sondern in der Erläuterung im Kleingedruckten, dass man davon ausgeht, dass wir von diesen 1064 Notfallversorgung reduziert werden auf 700 Notfallversorger
Nur ist es ja
etwa.
so, dass wir da, wenn man sich das genau anschaut, eigentlich nur, also finde ich, sehr offensichtlich nur Strukturvorgaben findet. Ist da nicht auch eine Idee gewesen, vielleicht auch die Qualität zu erhöhen? Weil das ist das, was mir total fehlt. Also wenn ich eine Anzahl an Personal habe, heißt das ja noch lange nicht, dass das Personal gut arbeitet.
Ja, das war damals nicht durchsetzbar. Du hast natürlich völlig recht, Margot. Das war völlig recht. Es ist auch so, dass man muss sagen, das GBA-Stufensystem war eine Zeitenwende. Aber es ist so, dass eigentlich stehen da Sachen drin, die eigentlich vorher schon hätten selbstverständlich sein sollen. Aber das GBA-Stufensystem ist gegen massiven Widerstand durchgesetzt worden. Gegen massiven Widerstand. Allen voran die Deutsche Krankenhausgesellschaft, die bis zuletzt erbittert darum gekämpft hat, dass es keinerlei Voraussetzungen gibt. Deutsche Krankenhausgesellschaft war damals im Jahr 2017, 2018 auf dem Standpunkt für die eine Notfallversorgung braucht es keinen Schockraum. Das haben die wirklich gesagt. Und für die Notfallversorgung braucht es auch kein CT. Das haben die wirklich so gesagt. Das heißt also, man muss sagen, wenn man jetzt eine Maximalforderung gestellt hätte, zum Beispiel, wo wir auch sehr unzufrieden waren, von Anfang an ist das keine Vorgaben zur Zahl der Notfallpflegenden war im GBA-Stufensystem. Hätte man das gefordert, dann wäre die Gefahr, dass das GBA-Stufensystem insgesamt eben doch noch scheitert, viel zu groß gewesen. Es war eine sehr knappe Entscheidung damals in Main-Berlin, dass das Stufensystem kam. Hätte man noch mehr gefordert, dann hätten wir immer noch kein Stufensystem, dann hätten wir immer noch keine Vorgaben und eine extreme Heterogenität der Notfallversorgung und ein paar Strukturvorgaben, von denen man hofft, dass sie sich in Qualität übersetzen, sind im Stufensystem ja schon drin. Aber du hast völlig recht, Margot, das ist jetzt immerhin jetzt auch schon 6 Jahre her und es wird Zeit für eine Auswirkungsanalyse und aus meiner Sicht ist es ganz klar Zeit, weiterzugehen. Und aus meiner Sicht, das ist ein Fehler, den manche in der Diskussion machen. Die Aufgabe von solchen Gesetzgebungen, indirekt ist das GBA, der GBA das ja auch, ist, dass es so eine Sprachregelung, die ich oft vertrete, die Aufgabe von solchen Organisationen wie zum Beispiel GBA ist nicht deskriptiv, nicht die Beschreibung der Gegenwart, sondern proaktiv, normativ, so wie es sein soll. Und da habe ich Hoffnung.
Das sehe ich tatsächlich genauso wie du. Und ich bin so ein bisschen, also ich bin da manchmal sehr drastisch in meiner Äußerung, wenn mir Kollegen und Kolleginnen sagen, von wegen, ja, wie sollen wir denn eine Fachweiterbildungsquote hinbekommen? Sage ich, naja, wenn ihr nicht alle verschlafen hättet, dann wärt ihr heute schon so weit, dass ihr das hättet. Ihr hättet einfach auch ein bisschen mitdenken müssen, so ungefähr. Also das ist natürlich sehr provokant formuliert, aber ich sehe das auch so. Und mir muss ich sagen, ist das fast noch ein bisschen zu lasch, was da
Ja.
drin steht, ne? Also
Ja.
wir wollen ja eine hohe Qualität in der Notfallversorgung und eine hohe Qualifikation derer, die dort arbeiten. Und warum das nicht festschreiben als Richtschnur mit einer entsprechenden Übergangslösung? Mir ist ganz klar, was du gesagt hast, dass man das dann wahrscheinlich nicht durchgekriegt hätte. Und Gott sei Dank sitze ich ja in solchen Gremien nicht, sonst wäre das ja schon zum Scheitern verurteilt, weil ich so viel gefordert hätte. Aber jetzt vielleicht mal zu dem, da haben wir den Status quo. Was liegt denn jetzt im Moment gerade sozusagen vor der Verabschiedung? Auf was müssen wir uns jetzt, sage ich mal, in den nächsten 2, 3 Jahren gefasst machen?
Naja, das wird noch viel schneller gehen als die nächsten 2, 3 Jahre. Und zwar ganz interessant ist, während Spahn damals ja einen Reformentwurf, einen Gesetzentwurf eingebracht hat, der deutlich umfassender war in mancherlei Hinsicht als das, was jetzt ist, vorliegt, ist es so, das fiel ja nur der Pandemie zum Opfer. Ansonsten hätten wir schon eine Reform der Notfallversorgung. Damals im Jahr 2020 musste ja dann nur wegen der Pandemie beendet werden. Jetzt ist es tatsächlich so, dass die Reformvorhaben auf mehrere Gesetze verteilt sind. Deswegen haben wir im Moment gar nicht ein großes Gesetz, sondern mehrere. Da muss man sagen, da darf man gar nicht unterschätzen, zum Beispiel das Krankenhaustransparenzgesetz. Im Krankenhaustransparenzgesetz ist ja verankert, dass die Notfallstufe eines Krankenhauses im Bundesklinikatlas öffentlich kommuniziert werden muss. So, das ist jetzt die Transparenz. Dagegen steht interessanterweise nicht im Gesetz zur Reform der Notfallversorgung, wie die künftige Leistungsgruppe Notfallversorgung ausschaut, Notfallmedizin ausschaut, sondern das steht im Krankenhausversorgungsverbesserungsgesetz, das ja jetzt auf dem Weg durch die Gesetzgebung ist. Das heißt, die Leistungsgruppe 65, die nicht so sehr für die Notfallpflege, aber für die Notfallmedizin eine ganz deutliche Änderung bedeuten würde, die steht im Krankenhausversorgungsverbesserungsgesetz, das jetzt tatsächlich auf dem Weg ist und eine ziemlich gute Wahrscheinlichkeit hat, auch in Kraft zu treten, vielleicht auch zum Jahresende. Das würde bedeuten, dass jede Notaufnahme 5 Fachärzte braucht, von denen mindestens 3 die Zusatzweiterbildung klinische Notfall- und akute Notfallmedizin haben müssen. Das wäre ein Game Changer. Das und zwar schon in der Basisversorgung. Das haben wir nicht. Die dritte große Änderung ist dann der Gesetzentwurf. Inzwischen ist er durchs Bundeskabinett durch, also kann man nicht mehr sagen Referentenentwurf, jetzt ist ein Gesetzentwurf zur Reform der Notfallversorgung. Da muss man sagen, das hat Vorteile gegenüber dem spanischen Reformgesetz, aber auch ein paar Nachteile. Also was da drin steht, ist zum einen ganz klar die integrierten Notfallzentren, um die werden wir nicht mehr herumkommen. Was man aber schon auch sieht im Gesetzentwurf zur Reform der Notfallversorgung ist eine deutliche Aufwertung der kassenärztlichen Vereinigungen. Das heißt also, die Akutleitstelle zum Beispiel wird deutlich aufgewertet. Und es ist klar, dass wir uns in den Notaufnahmen in Zukunft mit den kassenärztlichen Vereinigungen als gleichwertige Partner in der Notfallversorgung sehen müssen. Also da kommt jemand mit an den Tisch, der genauso viel zu sagen hat wie wir. Und dann gibt es noch ein paar ganz andere Änderungen. Was jetzt unklar ist, das ist dann das nächste Element, das ist die Reform des Rettungsdienstes, die man nicht so ganz trennen kann von der Reform natürlich der Notfallversorgung. Da steht nur sehr wenig im Gesetz zur Reform der Notfallversorgung drin, aber Lauterbach hat angekündigt, dass er es im parlamentarischen Verfahren doch noch so machen möchte, dass ein paar Vorschläge zum Rettungsdienst kommen. Wichtiger Punkt ist ganz klar, Leistungen des Rettungsdienstes müssen im SGB V aufgenommen werden. Da wissen wir im Moment noch nicht ganz viel. Zusammengefasst, GBA-Stufensystem gilt nach wie vor, im Moment aber als einziges. Die Summe aus Krankenhaustransparenzgesetz, das ist das schon in Kraft tritt, Krankenhausversorgungsverbesserungsgesetz, was vermutlich in Kraft tritt, und Gesetzentwurf zur Reform der Notfallversorgung, der auch mit einiger Wahrscheinlichkeit in Kraft tritt, können wir davon ausgehen, dass wir uns ab nächstem Jahr auf einen Veränderungsprozess bewegen werden. Du hast eben schon gesagt, das wird nicht ohne Übergangsfristen gehen, aber einiges wird sich ändern. Eines würde ich gerne noch sagen, wann zu einem Punkt, den ich sehr wichtig fand, den du gesagt hast. Und wegen des Arguments, ja, wir haben ja viel zu wenig Notfallpflegende, gab es von Anfang an. Es hätte auch überhaupt keinen Anreiz gegeben, mehr Notfallpflegende zu haben, wenn das nicht in einer Regelung drinstehen würde. Und genauso ist es bei den Notfallmedizinerinnen und Notfallmediziner auch. Wir hätten keine Zusatzweiterbildung klinische Akut- und Notfallmedizin. Und wir hätten nicht die Pflicht, dass zumindest die Leitung diese Qualifikation haben muss, wenn das nicht gefordert worden wäre, zu einem Zeitpunkt, wo es das noch nicht gab.
Thomas, wie bitter ist das eigentlich, dass wir immer erst Dinge tun, die ja eigentlich Not tun? Also wir wollen Qualität und die Qualität kann ich durch Bildung ja in irgendeiner Form zumindest unterstützen. Wir wollen das, aber wir machen es erst dann, wenn es gefordert wird. Natürlich
Ja.
kostet es Geld, ne? Aber wie bitter ist das doch, oder?
Ja, das ist bitter, aber da muss ich sagen, das ist eine Erkenntnis meiner politischen Tätigkeit, die ich habe. Was ich vorhin noch gar nicht gesagt habe, ist, ich lehre ja auch die Ökonomie der Notfallversorgung an der wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität Erlangen-Nürnberg. Das heißt, ich bin auch im Bereich der Gesundheitsökonomie tätig. Es ist so, dass das ist eine ganz klare Erkenntnis aus, ich würde mal sagen, den letzten 10 Jahren, dass gerade in der Notfallversorgung nichts passiert aus Einsicht. Die Verbesserung der Notfallversorgung passiert nicht aus Einsicht der Handelnden, sondern die funktioniert nur auf Druck. Das heißt also nur, das ist was, was ich auch gelernt habe in der Gesundheitspolitik. Wenn der GBA sagt, eine kardiologische Leistung darf nur vergütet werden, wenn sie von einem Kardiologen erbracht wird, fragt kein Krankenhausgeschäftsführer und keine Gesellschaft mehr, wie viel Kardiologen kosten, sondern es ist klar, dass das gemacht werden muss. Und wir können natürlich aus bestem Wissen und aus unserem Wissen um die Tätigkeit und die Notwendigkeit unserer Tätigkeit immer argumentieren, dass wir gute Qualität haben müssen. Das wird niemanden interessieren, bis es in irgendeiner Form in einer Regelung gefordert wird. Ist also.
Ja, das leitet ganz gut zu einer Frage über, die ich mir schon eine ganze Zeit lang stelle, weil du weißt und das wissen die Zuhörer auch, ich war ja viele Jahre im stimmberechtigten Vorstand der Degina als pflegerisches Mitglied, jetzt noch als beratendes Mitglied. Und ich finde, es ist immer mehr dazu geworden, wie agiert man da, damit man Gehör findet. Und das ist jetzt meine Frage an dich. Wie weit hört Politik auf Fachgesellschaften wie die Degina und die DIVI, wenn ich jetzt zum Beispiel gerade an das Paper denke, das wir gerade rausgebracht haben, den Strukturvorgaben. Wie weit hört Politik darauf? Also macht es Sinn, dort auch ganz klar und unverblümt zu sagen, was notwendig ist? Und hört die
Absolut.
Politik darauf?
Ja, absolut. Das würde ich überhaupt nicht unterschätzen wollen. Ich habe den Eindruck, dass, ich meine jetzt nicht die letzten 2, 3 Jahre, aber in der Zeit davor ist die Stimme der Notfallmedizin zu zögerlich wahrgenommen worden. Das heißt, die war aus meiner Sicht nicht laut genug. Und wir hatten auch ein bisschen vor einigen Jahren zurück das Problem, dass wir 2 Stimmen hatten, die beansprucht haben, für die Notfallversorgung zu sprechen. Das ist ganz klar die Degina, unsere Fachgesellschaft, das war aber auch die DIVI. Insofern ist es ein Meilenstein, wenn da ein gemeinsames Paper herauskommt, sodass jetzt die Notfallversorger mit ein bisschen unterschiedlichen Perspektiven, wir wirklich aus der Notaufnahme, DIVI ein bisschen mehr aus dem Fokus Intensivmedizin, aber wie auch immer, dass es plötzlich eine Stimme gibt. Das ist ein ganz, ganz, ganz großer Vorteil. Und da muss erstmal sagen, eine andere Stimme gibt's ja nicht. Es gibt jetzt keine andere große Fachgesellschaft, die jetzt auf dem Level wie Divi und Egina über dieses Thema sprechen kann. Es gibt noch ein paar ähnliche, die, würde ich jetzt aber mal sagen, sind eigentlich im Großen und Ganzen auch eher auf unserer Seite. Ich würde nicht unterschätzen wollen, dass solche Dinge, wenn man sich zum Beispiel überlegt, die Zertifizierung jetzt, die wir von Chest Pain Centern haben, die wir ganz wichtig von Stroke Units hatten, das war immer so gewesen, dass die Gesellschaften quasi in Vorleistung getreten sind und gesagt haben, das sind die Regeln, die wir für sinnvoll halten. Und danach folgten Dinge wie der GBA, aber auch zum Beispiel die Vergütungen. Auch die Kostenträger sind dem gefolgt und die Politik auch. Die Politik, das habe ich in den letzten 10 Jahren der Diskussion deutlich gesehen, die wollen eine gute Notfallversorgung haben. Politiker und Politiker haben erkannt, das ist ein wichtiger, zentraler Bestandteil. Abstraktes Wort der Daseinsvorsorge, man kann es ganz konkret sagen für die Menschen in Deutschland. Sie wissen aber nicht, wie man es macht. Das habe ich oft gehört in der politischen Diskussion. Wir wissen aber nicht, wie wir das machen können, dass wir eine gute Notfallversorgung haben. Und deswegen halte ich das gemeinsame Paper von Degina und für Divi für sehr wichtig.
Ich finde, man kann das da sogar noch einen Schritt weitergehen. Die Degina als eine ja wirklich interprofessionelle Fachgesellschaft, die immer, seit ich die Degina kenne, ja schon viele Jahre auch sehr viel Wert auf die Stimme der Pflege legt, kann noch, finde ich, viel mehr gehört werden von der Politik, weil das ein Schulterschluss ist. Also das ist, was da publiziert wird, da ist immer Pflege beteiligt und das finde ich eigentlich total klasse. Ja.
Ja, die Degina ist die Stimme der Notfallversorgung und der Berufsgruppen. Die größte, selbstverständlich, klar, ist die Notfallpflege und sind die Mediziner. Es gibt aber auch ja andere Berufsgruppen, die bei uns tätig sind auch. Und wir sind aber zusammen, sind wir die Stimme der Notfallversorgung.
Das gefällt mir auch, dass wir jetzt zum Beispiel ja die Berufsgruppe, für die du dich ja auch einsetzt, der Physician Assistant, ja jetzt auch immer mehr in der Notfallmedizin, in den Kliniken für akute Notfallmedizin sehen. Die MFAs sind da, mittlerweile sind auch einige Notfallsanitäter bei uns tätig. Also das ist wirklich ein breites Feld und jeder setzt da seine Qualifikation ein. Das finde ich wirklich, wirklich schön. Und insofern kann die Politik auch, finde ich, mit Fug und Recht auf das hören, was wir vor Ort dann empfehlen. Genau.
Natürlich, diese Skills-Mix, den wir haben, das ist ja eine Stärke.
Ja. Wenn wir jetzt noch mal als letztes, und ich glaube, dann müssen wir auch beenden, weil wir jetzt natürlich schon viel zu lange gesprochen haben für meine normalen Podcasts, aber das macht nichts, weil das ist super spannend. Wenn wir noch mal, sagen wir mal, wir gucken mal 5 Jahre weiter, wenn du vielleicht 3 Punkte rausnimmst, was würdest du sagen, hat sich in 5 Jahren, ohne dass wir wirklich glauben, dass du hell sehen kannst, aber was ist deine Einschätzung, wo stehen wir in 5 Jahren mit vielleicht drei, vier Knackpunkten?
Ja, ich glaube, das kann man tatsächlich so ungefähr sich mit einigen, jetzt komme ich wieder auch aus meinem Bereich der Gesundheitsökonomie, der Ökonomie der Notfallversorgung, glaube ich, ein paar große Megatrends kann man schon ableiten. Also was, glaube ich, flächendeckend sein wird, das sind die integrierten Notfallzentren. Ich gehe auch davon aus, dass wir weniger integrierte Notfallzentren haben werden, als wir jetzt Notfallversorger haben. Ich mag mich jetzt nicht festlegen, ob es etwas über 700 oder unter 700 sind. Wir brauchen für die Flächendeckung tatsächlich nur um die 650 bis 700 Notfallversorger INZs. Auch dann ist es so, dass wir eine sehr gute Flächenabdeckung haben. Ist einer der Meilensteine. Der andere Punkt ist aus meiner Sicht, wir werden einen Aufschwung der Professionalisierung der Notfallversorgung sehen. Ich sehe deutliches Potenzial für den noch einen ganz erhebliches Zuwachs im Bereich der Notfallpflege. Wir brauchen neben den deutlich mehr Mitarbeitenden in der Notfallpflege, brauchen wir eine deutliche Professionalisierung der klinischen Notfallmedizin. Das ist ein Punkt, mit dem ich auch jetzt noch nicht mit der Degina komplett übereinstimme. Denn ich habe zusammen mit Barbara Hogan ja seit sehr langer Zeit schon gesagt, wir brauchen keine Zusatzweiterbildung, wir brauchen den Facharzt. Das wird in der Degina inzwischen erfreulicherweise deutlich mehr so gesehen. Da kommen wir wieder zusammen. Aber was mich ein bisschen im Papier stört, das Papier ist zu sehr lastig auf die Weiterbildungsärzte. Das heißt, da hätte ich mir einen viel konsequenteren und mutigeren Fokus auf die notfallmedizinischen Fachärztinnen und Fachärzte gewünscht. Und da ist meine Prognose, wir werden mit der Zusatzweiterbildung nicht weiterkommen. Es wird uns nicht gelingen, mit der Zusatzweiterbildung die erforderliche Zahl an Ärztinnen und Ärzten für die Notfallversorgung zu gewinnen. Ich halte es für einen Fehler, um es nochmal zu sagen, auf die Weiterbildungsärztinnen zu bauen, die Gen Z gar nicht so interessiert an der Notfallversorgung sind, wie es frühere Ärztegenerationen waren. Das heißt, der nächste Megatrend wird sein, aus meiner Sicht ist der Facharzt für Notfallmedizin längst überfällig und wird eine der entscheidenden Punkte sein, ob die Notfallversorgung verbessert werden kann oder nicht. Es gibt noch einen dritten Punkt. Der dritte Punkt, also der erste war das INZ, das zweite ist die Professionalisierung der Notfallversorgung. Der dritte Punkt ist folgender. Meine Meinung ist, dass wir seit einigen Jahren einen Generalumbau des gesamten Gesundheitsversorgungssystems sehen. Und zwar, was ich sehe, ist dass die Chronikermedizin und die Akutmedizin sich weit auseinanderentwickelt. Ich will jetzt das gar nicht die Zeit überstrapazieren. Man kann das an einigen Punkten sehr gut festmachen, dass der größte Teil der Medizin sich sehr konsequent auf die Chronikermedizin richtet und die Akutmedizin eigentlich preisgegeben hat oder preisgibt. Dieser Prozess wird sich fortsetzen. Und meine Prognose ist, dass in 5 Jahren plus niemand mehr daran zweifelt, dass das Zentrum der Akutversorgung die integrierten Notfallzentren sein werden, dass sich dieser Großumbau des Gesundheitsversorgungssystems mit der Trennung in Chronikermedizin und Akutmedizin weiter fortsetzt und dass wir als INZs die Säule der Akutversorgung, der Notfallversorgung in Deutschland werden. Das sind meine 3 Prognosen. Es gibt noch eine vierte, willst du die noch hören?
Aber natürlich, sehr gerne.
Zuletzt künstliche Intelligenz. Ich beschäftige mich ja an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät sehr stark mit dem Thema künstliche Intelligenz in der Notfallmedizin, neben der Ökonomie der Notfallversorgung. Wir sehen jetzt schon eine Vielzahl an Anwendungen von künstlicher Intelligenz in der Notfallversorgung, die alle eines gemeinsam haben. Die sind schon richtig gut, aber noch nicht auf dem Level, auf dem wir sie brauchen. Wo wir sie brauchen, ist Expertenlevel, den haben wir noch nicht. Aber das geht so rapide vorwärts mit der Entwicklung der künstlichen Intelligenz, dass ich glaube, dass in 5 Jahren künstliche Intelligenz unsere Tätigkeit in der Notaufnahme in einer Art und Weise beeinflussen wird, zum Positiven, die wir uns im Moment noch nicht vorstellen können.
Das ist ja super, super spannend, Thomas. Und ich glaube fast, also ich hätte jetzt erstmal noch eine Frage zum INS gleich, aber vielleicht kannst du dir schon mal überlegen, ob wir nicht zu künstlicher Intelligenz, weil das finde ich so spannend, nicht nochmal so einen eigenen Podcast machen, was geht heute schon und wo sind so die Trends, weil ich glaube, davon wissen ganz viele der Zuhörerinnen und Zuhörer ganz, ganz wenig, weil das hat man mal an einem Zentrum, sieht man sowas vielleicht mal, aber in der Fläche haben wir von künstlicher Intelligenz in der Notaufnahme noch gar nichts gehört. Also eher stecken wir in den Kinderschuhen, was unsere IT angeht, weil da ständig irgendwas nicht funktioniert. Aber das wäre toll, wenn wir da noch mal einen Podcast machen können.
Immer du möchtest.
Das ist super, das machen wir auf jeden Fall. Aber zu dem INS hätte ich noch eine Frage. Und zwar hast du ja vorhin auch davon gesprochen, dass wir eine Aufwertung der KVen haben.
Ja.
Es ist ja, ich habe so das Gefühl, es gibt so ein bisschen ein Gerangel um diese integrierten Notfallzentren. Wo siehst du das? Wenn du jetzt auch sagst, es wird mehr und mehr dazu kommen, dass Chronic Medicine getrennt wird von Acute Medicine, wo siehst du das eher verortet? Siehst du das eher im Krankenhaus mit all diesen Strukturen, die das Krankenhaus hat, das INS, oder siehst du das mehr in dem KV-Bereich?
Also aus meiner Sicht ist es ganz klar das Krankenhaus. Wir brauchen für die Versorgung der Schwerkranken und Schwerverletzten vollkommen unstreitig die Möglichkeiten, die Ressourcen eines Krankenhauses. Was wir ja auch gemerkt haben, ist, wenn man mal in der Zeit zurückgeht, die Vorstellung, dass ein Hausarzt mit einem Aktentäschchen vor Ort im Bett des Patienten zu Hause entscheiden kann, ob das jetzt ein gefährlicher oder ungefährlicher Bauchschmerz ist, die Zeiten sind ja vorbei. Insofern ist so, dass ich glaube, dass die Schwelle, wo wir die Ressourcen des Krankenhauses brauchen, um Patientensicherheit und Zukunftsqualität herzustellen, eigentlich eher sogar ein bisschen nach unten geht. Also deswegen ist es für mich ganz klar das Krankenhaus. Was man aber ganz klar lernen können von den niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen ist, Die haben natürlich im Bereich der leicht erkrankten und leicht verletzten Patienten eine Expertise, das muss ich mal deutlich werden, die Weiterbildungsärztinnen aus dem Krankenhaus nicht haben. Denn Weiterbildungsärzte im Krankenhaus werden auf ihren Stationen für schwere Erkrankungen und schwere Störungen und schwere Verletzungen ausgebildet, aber nicht für die leichten Erkrankungen. Bei der, was die Kolleginnen und Kollegen im niedergelassenen Bereich sehr gut mit sehr vernünftigen Ressourceneinsatz und sehr vernünftigen Zeiteinsatz leisten. Und das können wir von ihnen lernen. Deswegen halte ich komme nochmal drauf zurück, das hohe Verlassen auf die Weiterbildungsärzte für falsch. Die sind nur für einen kleinen Teil unserer Notfallpatientinnen in den Notaufnahmen, sind die wirklich gut ausgebildet. Und viele Patientinnen und Patienten, die sie in der Notaufnahme sehen, sehen sie niemals auf Station und werden auch nicht systematisch darauf vorbereitet. Und da sehe ich aus dem Schulterschluss mit den niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen in den INZs den Vorteil, dass auch wir was davon profitieren können, wenn sie uns die Patienten abnehmen, aber vielleicht auch was davon lernen können.
Ja, also ich will jetzt mal die ein bisschen in Schutz nehmen. Ich glaube, manchmal ist es einfach so, dass man sehr getriggert ist von den schweren Erkrankungen, die man halt ja tagtäglich hat. Und dann
Ja.
vermutet man auch hinter
Ja.
allem anderen was Schwerwiegendes, obwohl da vielleicht gar nicht Schwerwiegendes dahinter steckt, ne? Da ist man
Genau
ja
so.
ein bisschen in eine Schiene gedrückt, sehr häufig, ne?
Die
Ja.
können da gar nichts dafür. Vielen Dank, dass du das klarstellst. Da können die Weiterbildungsärzte überhaupt nichts dafür. Dafür werden sie ja nicht ausgebildet. Da muss man aber sagen, dass in den niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen, gerade die im internistischen und hausärztlichen Bereich tätig sind, schon sehr gut.
Ja. Ja, super, Thomas. Also ganz, ganz herzlichen Dank. Das hat mich doch auch noch mal wieder so ein bisschen in die Spur gebracht, was jetzt gerade so anliegt. Und ich freue mich total auf den nächsten Podcast zum Thema KI. Das wird super spannend.
Das
Herzlichen
wird.
Dank an dich. Und dann wünsche ich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch einen schönen Tag. Wir werden wieder ein paar mehr Podcasts hören in der nächsten Zeit. Vielen Dank, Thomas.
Liebe Margot, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Dankeschön.